Mein Vorteil? Mehr Zeit für das, was zählt. Und was fährst du? ÖBB. Heute, für morgen, für uns.
We spend more money on higher education than any other country, and yet they're turning our students into communists and terrorists. We can't let this happen. It's time to offer something dramatically different.
Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin Julia Sieker und wie jeden zweiten Mittwoch geht es hier um die ganz großen und ganz kleinen Mysterien unseres Universums, diesmal aber eher auf der Metaebene, nämlich um Forschungspolitik in den USA. Seit Donald Trump wieder Präsident ist, hat sich nämlich die Situation für Forschende und Studierende dort verändert und das hat auch Auswirkungen auf uns in Österreich und Europa. Deshalb hat meine Rätsel der Wissenschaft-Kollegin Tanja Traxler vor kurzem mit Daniel Retschitzegger von unserem Schwester-Podcast Thema des Tages genau darüber gesprochen. Insbesondere um das aktuelle Hin und Her zwischen der Elite-Universität Harvard und der Regierung, die es ausländischen Studierenden unmöglich machen will, an diese Uni zu kommen. Wie die Situation sich entwickelt, ist weiterhin unsicher. Trumps Verordnung wurde vor kurzem wieder von einer Richterin blockiert, weil sie gegen Bundesgesetze verstoßen soll. Aber inwiefern die Behörden zum Beispiel Studierenden oder Lehrenden aus dem Ausland trotzdem verweigern werden, Visa auszustellen und welche Folgen das womöglich langfristig für Forschung und Lehre hat, wird sich erst in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.
US-Präsident Donald Trump hat es auf Harvard abgesehen. Seit mehreren Monaten ist die Universität das Ziel von Angriffen aus dem Weißen Haus. Förderungen werden gestrichen, es hagelt Kritik von allen Seiten. Ausländische Studierende dürfen nicht mehr aufgenommen werden. Und jetzt möchte Trump die gesamte bundesstaatliche Finanzierung für Harvard streichen. Doch warum gerade Harvard? Was steckt hinter Trumps Angriffen auf eine der angesehensten Universitäten der Welt? Und wie passt sein Kampf gegen die Bildungsinstitution in seinen großen Plan für die USA? Darüber sprechen wir heute. Tanja Traxler, du bist Leiterin des Wissenschaftsressorts beim Standard. Trumps Kampf gegen die Elite-Universitäten und vor allem speziell gegen Harvard, das zieht sich ja jetzt schon über mehrere Monate. Kannst du uns vielleicht zu Beginn zum Anfang mit zurücknehmen? Wie konnte es so weit kommen?
Donald Trumps Attacke gegen US-Elite-Unis hat eigentlich schon lange vor seiner zweiten Amtszeit begonnen. Schon im Wahlkampf hat er da entsprechend getrommelt. Das hat viele Gründe, vor allem auch ideologischer Natur. Wie schnell er sich dann aber jetzt nach seinem erneuten Amtsantritt wieder den Elite-Unis und insbesondere der Ivy League zugewendet hat, das hat viele, mich ehrlich gesagt auch, dann schon sehr überrascht. Und er ist da eben mit einer ganzen Reihe an Forderungen an diese prestigereichen Universitäten herangetreten, wonach sie ja bestimmte Daten herausgeben sollten oder sich in ihrem Verhalten ändern sollten. Er hatte da diverse Forderungen.
Warum jetzt ausgerechnet gerade Harvard? Ich meine, Harvard ist natürlich die Universität, die wirklich jeder auch um 3 in der Früh, wenn man ihn spontan aufweckt, sofort nennen kann. Das kennt auf der Welt wahrscheinlich wirklich so gut wie jede Person. Aber warum hat er sich gerade auf diese Universität so eingeschossen?
Ja, das ist bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch Zufall. Also einen umfangreichen Forderungskatalog haben ja alle US-Elite-Unis in der Ivy League bekommen. Und viele, zum Beispiel bei Columbia ist das ja bekannt, haben sich dem gebeugt. Die Harvard University hatte ursprünglich auch zumindest nicht komplette Ablehnung signalisiert, diesen Forderungen nachzukommen. Und da dürfte dann eher auch ein Kommunikationsfehler passiert sein seitens der Trump Administration, die eigentlich auf eine Nachfrage dann noch umfassendere Forderungen geschickt hat. Sie haben das später versucht, dann auch zurückzuziehen. Aber durch diese Entwicklung ist Harvard dann schließlich in eine Situation geraten, wo sie eigentlich sagen mussten, wir können da nicht mitgehen. Man muss auch sagen, Harvard ist wirklich eine der allerreichsten Privatuniversitäten. Also insofern hat man da vielleicht auch ein bisschen mehr Spielraum. Ja, aber warum gerade Harvard? Die Antwort dafür ist ein bisschen auch im Zufall oder eigentlich nicht so geplanten Abläufen zu finden.
Abgesehen davon, dass du Harvard viel schöner aussprichst als ich, was sind denn generell die Kritikpunkte von Donald Trump an dieser Universität? Was stört ihn so?
Ein Argument, das Trump immer wieder ins Treffen führt, sind Proteste, pro-palästinensische Proteste an den US-Universitäten. Und er kritisiert auch ein zunehmendes Problem mit Antisemitismus und kritisiert, dass die Universitäten da zu wenig dagegen tun. Mir kommt vor, das ist großteils ein vorgeschobenes Argument. Wenn wir dann noch über Harvard und die jüngsten Entwicklungen reden, lässt sich auch zeigen, warum das ziemlich vorgeschoben ist und seine Strategie jüdischen Studierenden leider wenig konkret bringt. Es ist schon so, dass in den USA, auch hier in Europa, aber soweit ich das beobachte, in den USA noch stärker in der linken Akademie schon israelkritische und teilweise auch antisemitische Sympathien zu bemerken sind. Das stellen die Universitäten auch gar nicht in Abrede und viele setzen da auch konkrete Vorkehrungen, um dagegen vorzugehen, insbesondere gegen Attacken auf jüdische Studierende, die natürlich völlig inakzeptabel sind. Ob Trumps Mittel der Wahl in dieser Frage da wirklich aussichtsreich ist, das bleibt für mich sehr stark zu hinterfragen. Also diese Thematik, wie man sich zum Konflikt in Gaza positioniert, das ist ein Argument, was sehr häufig seitens der Trump-Administration genannt wird. Ein anderes Argument, was die Administration erst kürzlich dann auch stärker ins Treffen gebracht hat, ist, dass angeblich ausländische Studierende in Harvard dazu führen würden, dass die kommunistische Partei in China hier Aufwind erfahren würde, also dass hier sozusagen ein verlängerter marxistischer Arm in die USA Einzug hält. Und das halte ich doch auch für völlig übertrieben oder völlig falsch.
Erinnert ein bisschen an die Zeit der McCarthy-Ära fast irgendwie schon. Sind es diese zwei Punkte, die Donald Trump besonders aufregen? Ich meine, diese Universitäten sind ja beispielsweise auch steuerbefreit. Auch das ist ja ein Punkt, den Donald Trump immer wieder angesprochen hat und immer wieder kritisiert hat, diese schiere Menge an Geld. Natürlich absurd, wenn Donald Trump große Mengen von Geld kritisiert.
Ja, ich denke auch, Trump hat jetzt in erster Linie weniger ein Problem mit der Anhäufung von Geld, Vermögen, Kapital. Ich glaube, es ist vor allem ideologisch motiviert, also in dieser Ivy League. Das ist einfach ein wichtiges Herzstück für die linke, kritische intellektuelle Bewegung in den USA und die trifft er natürlich damit seinen Attacken ins Mark. Also ich würde es eher ideologisch motiviert sehen als durch die inhaltlichen Gründe, die er anführt.
Jetzt hast du bereits angesprochen, Trump hat schon mehrere Schritte unternommen, um Harvard eben in einer gewissen Form unter Druck zu setzen, vor allem eben ausländische Studierende. Wie rechtfertigt er das und was sind da die aktuellen Schritte von Trump?
Der rechtliche Hintergrund dazu ist eigentlich ziemlich komplex, weil so einfach geht das gar nicht. Aber es läuft sich darauf hinaus, dass die Universität keinen Zugriff hat zu einer Datenbank, die sehr wichtig ist in so Visa-Fragen. Und dadurch ist der rechtliche, also der Aufenthaltsstatus der Studierenden unklar. Mir kommt vor, warum hat sich Trump da gerade die ausländischen Studierenden herausgepickt? Ich würde da vor allem zwei Gründe sehen. Der erste ist, also Trump versucht ja die Harvard University auf vielen Fronten anzugreifen und er hat sich da jetzt auf eine Gruppe eingeschossen, wo eben mit, wie er vielleicht denkt, möglichst wenig Gegenwehr zu rechnen ist. Studierende sind in der akademischen Hierarchie an der untersten Stufe. Ausländische Studierende haben einen noch viel prekäreren Status. Das heißt, innerhalb aller Uni-Angehörigen von Harvard sind die ausländischen Studierenden wirklich die mit dem prekärsten Status, also die schwächste, man könnte auch sagen, die schutzwürdigste Gruppe. Und insofern sind sie eben ein leichtes Ziel für seine Attacken. Das ist der eine Grund, den ich sehen würde. Der andere Grund, warum es gerade ausländische ausländische Studierende betrifft, hat mit der finanziellen Struktur dieser Privatuniversitäten zu tun. Viele der US-Privatuniversitäten haben eben einen Anteil von ungefähr 20-40% an ausländischen Studierenden und die bekommen anteilsmäßig weniger Studienförderungsunterstützung als US-Studierende. Das heißt, sie tragen überproportional mit den Studiengebühren, die sie leisten, zur Finanzierung des Unibetriebs bei. Und so, ja, schafft Trump mit dieser Attacke auf die ausländischen Studierenden auch, es finanziellen, noch weiter finanziellen Druck auf die Harvard University aufzubauen.
Das heißt, die ausländischen Studierenden sind durchaus auch eine wichtige Einnahmequelle für diese Ivy League Schools.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn jetzt diese ausländischen Studierenden dann eben wegfallen, haben wir gerade gelernt, fällt auch eine große Einnahmequelle weg. Das heißt, das ist ein weiteres finanzielles Druckmittel, das Trump auf Harvard und Co. quasi ansetzt.
Ganz genau, ja. Also er versucht das hier auf mehreren Ebenen, indem Research Grants nicht ausgezahlt werden, die eigentlich schon bewilligt worden sind. Dann wird geprüft die Steuerbefreiung, was du vorhin schon erwähnt hast. Und eben die Einnahmen durch internationale Studierende, durch diese Studiengebühren, das ist eben gerade ein Geld, was die Universitäten sehr flexibel einsetzen können. Diese US-Universitäten verfügen ja über finanzielle Ausstattungen, von denen hiesige Unis nur träumen können. Aber viele dieser Geldmittel sind eben zweckgebunden, also dass zum Beispiel ehemalige Absolventinnen eine größere Summe spenden, um zum Beispiel eine Bibliothekgrund zu erneuern oder ein Laborgebäude zu errichten, was auch immer. Aber vieles davon ist zweckgebunden und um den laufenden Betrieb zu finanzieren, um Gehälter auszuzahlen etc., spielen eben diese Studiengebühren keine unwesentliche Rolle, weil das eben Einnahmen sind, die den laufenden Betrieb abdecken können.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, die Unis sitzen da auf einem großen Berg von Geld, den sie allerdings nicht für alles einsetzen können, was sie wollen. Also der Unidirektor kann sich jetzt nicht jede Woche einen neuen Porsche drum kaufen, um jetzt beim wirklich sehr plakativen Szenario zu bleiben. Dieses Geld wird also tatsächlich nur für Zwecke eingesetzt, die auch einen Sinn für die Universität haben. Verstehe ich dich da richtig?
Ja, ganz genau. Und dieses Vermögen, das ist ja auch angelegt. Also es ist angelegt in Immobilien oder in Wertpapieren. Also vieles davon kann jetzt auch nicht sofort flüssig gemacht werden. Diese Universitäten existieren seit Hunderten von Jahren und die müssen einfach eine nachhaltige finanzielle Vermögensstruktur aufbauen. Und die sieht einfach nicht vor, dass man von heute auf morgen da jetzt schnell sehr große Beträge locker machen kann, um den laufenden Betrieb zu finanzieren.
Was droht den Universitäten, wenn dieses Geld jetzt tatsächlich wegbleibt? Auf der einen Seite die Förderungen, auf der anderen Seite eben das Geld von ausländischen Studierenden. Kann sich eine Harvard School oder eine andere Ivy League School so überhaupt noch über Wasser halten? Oder ist das gleich wirklich existenzgefährdend?
Ja, also das trifft schon wirklich die Existenz sehr stark. Harvard wird jetzt deswegen nicht zusperren müssen, aber es ist nicht auszuschließen, dass da auch Massenentlassungen notwendig sein müssen oder ganze Departments geschlossen werden müssen. Also ich denke, das bleibt alles noch abzuwarten und hängt auch sehr stark ab von den nächsten Schritten, auch wie die Gerichte entscheiden, auch inwiefern sich die Administration dann an diese Gerichtsentscheide hält. Und auch die Führungsetage von Harvard hat ja auch schon bekannt gegeben, auf einen Teil ihres Gehalts zu verzichten, wie der Präsident, der auf ein Viertel seines Gehalts verzichten will, das schon angekündigt hat, um diese ja, enorme finanzielle Belastung dem irgendwie entgegenzuwirken.
Tanja, wir haben vorher jetzt schon über die ausländischen Studierenden gesprochen. Allerdings wollen wir auch mit ihnen sprechen und genau das hast du ja auch gemacht, damit es eben nicht nur Nummern sind und Namen, sondern auch tatsächlich Personen, in die wir uns reinversetzen können. Die stehen jetzt ziemlich unter Druck, die wissen nicht, wie es weitergeht. Was haben sie dir erzählt? Du hast da Kontakt aufgenommen.
Ja, genau. Also momentan sind ja nur ein paar Dutzende österreichische Studierende, die jetzt aktuell an der Harvard University studieren. Und das ist schon wirklich ein sehr erschreckendes Bild für die Österreicherinnen und Österreicher, aber natürlich auch für alle anderen Studierenden. Für die Österreicherinnen und Österreicher ist es vielleicht insofern entschärft, weil sie insofern aus einer privilegierten Situation sind, weil sie aus Österreich sind und worst case kehren sie nach Österreich zurück. Viele andere kommen aus Kriegs- und Krisenregionen, haben da jahrelang darauf hingearbeitet, diesem Umfeld zu entkommen, und jetzt werden sie dann doch wieder dahin zurückgeschickt, möglicherweise. Also das ist dann schon wirklich noch einmal dramatischer. Und was eben mir da die Studierenden schildern, ist, dass die, die schon länger auch dort sind, das überhaupt nicht wiederzuerkennen ist, das Campus Life und die USA, die sie kennengelernt haben, zu Beginn ihres Studiums in den USA. Die internationalen Studierenden in den USA jetzt haben viele große Angst, sich öffentlich zu äußern, überlegen sich ganz genau, was sie wo zum Beispiel auf Social Media mitteilen. Das ist ja auch schon bekannt, dass das alles gescreent wird und sich möglicherweise auf den Aufenthaltsstatus auswirken kann. Man überlegt sich, was man genau in einer Studierendenzeitung publiziert oder nicht publiziert, an welchen Uni-Protesten man teilnimmt oder nicht teilnimmt. Das sind alles Entwicklungen, die wir eher aus autokratischen Ländern kennen. Dass das so jetzt die Situation ist, mitten in den Vereinigten Staaten von Amerika, das ist schon ein großer Schock für viele.
The country of free speech, also die freie Meinungsäußerung, die wird unter denen, die sie am härtesten eingefordert haben, offensichtlich jetzt gänzlich anders gelebt, als der Begriff das vielleicht vermuten lassen würde. Es gab ja auch diesen einen Fall, Tanja, von einer Studentin, ich glaube, korrigiere mich, dass sie war aus der Türkei, die auf einmal von der Straße in ein Gefängnis gesteckt worden ist, weil sie eben sich in einer Universitätszeitung kritisch geäußert hat über das Vorgehen Israels im Gazastreifen. Was macht denn das mit den Leuten? Es macht doch Angst, wenn ich von der Straße auf einmal runtergerissen werde.
Ganz genau, ja. Eben dieses Beispiel der Studentin von der Tufts University, das ist eben für viele auch so ein sehr abschreckendes Beispiel, wodurch sie sich eben dann noch einmal überlegen, werde ich da jetzt einen Kommentar in der Studentenzeitschrift veröffentlichen oder doch nicht? Oder auch, kann ich jetzt sind ja dann Sommerferien an der Harvard University, kann ich überhaupt nach Hause, nach Österreich fliegen? Oder muss ich dann Angst haben, dass ich dann nicht mehr einreisen darf? Also das sind alles so Abwägungen, wo man vor einem Jahr das nicht für möglich gehalten hätte, dass sich das in so kurzer Zeit so radikal ändert.
Und diese Erzählungen von den verschiedensten Studierenden, die finden Sie dann natürlich auch wie immer auf der standard.at. Die Kollegin hat sich da mehrere Gesprächspartner gesucht. Tanja, gehen wir vielleicht noch mal ganz kurz auf das große Bild. Wenn wir uns jetzt diese US-Elite-Universitäten anschauen, und wir reden hier ja nicht von einer kleinen Dorfuniversität, sondern wirklich von großen Einrichtungen, ist die Kritik an diesen Universitäten an sich nicht auch irgendwie nachvollziehbar, gerade wenn es um das Geld geht? Ich meine, in Wien kann ich mich auf jede Universität einschreiben, auf den öffentlichen vor allem. Zahl vielleicht, wenn ich schon zu lange studiert habe, ich glaube rund 300 Euro Studiengebühren im Semester, das war's dann aber. Hier muss ich ja Unsummen an Geld reinstecken, um an Harvard studieren zu können.
Ja, also das Universitätssystem in den USA ist einfach ganz anders wie in Europa und insbesondere auch in Österreich. Wir in Österreich haben ein sehr gutes staatliches Universitätssystem. Das Universitätssystem in den USA ist generell viel breiter und viel diversifizierter. Es gibt natürlich auch in den USA staatliche Universitäten, die halt für die große Breite der Bevölkerung auch leistbar ist. Solche Elite-Universitäten wie Harvard, das sind eben Privatuniversitäten, die zu einem allergrößten Teil durch private Gelder finanziert werden und nicht durch die öffentliche Hand. Solche Universitäten gibt es bei uns in Österreich auch, aber sie spielen vergleichsweise nicht so eine große Rolle generell im tertiären Hochschulsektor. Deswegen ist das sehr schwierig zu vergleichen. Die staatlichen Universitäten in den USA sind momentan noch wenig von Angriffen der Trump Administration betroffen. Es ist natürlich die Befürchtung, dass jetzt einmal diese prestigereichen Privatunis als Speerspitze herhalten müssen und dann viele dieser Entwicklungen generell auch andere Universitäten in den USA betreffen werden. Viele haben auch den Eindruck, also mit denen ich geredet habe, auch Alumni von Harvard, die sind stolz auf ihre Universität, dass sie diesen Kampf durchbringt, weil sie auch sagen, Wer, wenn nicht Harvard, soll diesen Kampf führen? Ja, also es ist eine Frage, die jetzt einmal diese sehr kleine Gruppe an Privatuniversitäten betrifft, aber die dann noch viel größere Auswirkungen darüber hinaus im tertiären Sektor in den USA haben kann.
Ist ja auch irgendwie fast schon so ein Symbol, oder, Harvard? Ich meine, dieses T-Shirt mit dem Aufdruck Harvard ist ja eins, was man überall sieht, selbst bei Leuten, die nie auf Harvard studiert haben. Das steht ja auch für was.
Ja, es steht für freie Meinungsäußerung, es steht für Weltoffenheit, es steht für kritisches Denken, Forschergeist. Und das sind eben alles Attribute, die jemanden wie Donald Trump sehr fern sind, er sie womöglich auch als Bedrohung sieht.
Für was es auch steht, ist für Wirtschaft natürlich. Ich meine, sehr viele der größten Tech-Milliardäre etc. haben irgendwo einen Background in Harvard, beziehungsweise sich dort vernetzt, dort gelernt etc. Was für Auswirkungen hätte denn so eine geschwächte Universität auch zukünftig auf Unternehmen und die wirtschaftliche Situation?
Ja, also diese Auswirkungen sind sicher nicht unerheblich. Umso überraschender ist die Attacke von Trump gegen diese Unis. Viele der wirklich erfolgreichsten Startups in den USA, aus denen dann später milliardenschwere Technologiekonzerne hervorgegangen sind, haben ihren Ursprung in diesen wirklich Weltklasse-Unis in den USA. Und es sind sehr oft auch gerade die internationalen Studierenden, die an einer US-Uni studieren, die dann sehr erfolgreich darin sind, Spin-offs zu gründen und die dann auch wirtschaftlich abheben. Also welche Auswirkungen das dann haben wird, tatsächlich wird man erst in den nächsten Jahren oder wahrscheinlich Jahrzehnten sehen, aber sicher jenseits des Planungshorizonts, den Donald Trump jetzt mit seinen Maßnahmen an den Tag legt.
Vielleicht probieren wir es noch einmal. Ich weiß, es ist wahnsinnig schwierig zu beantworten, aber es ist doch irgendwie so faszinierend, dieses Warum schadet sich, wie du gerade gesagt hast, Donald Trump nicht auch selbst? Ich meine, Trump brüstet sich als Wirtschaftsmensch, er will die USA wieder unabhängiger machen etc. Dafür braucht es ja das Bildungssystem und dafür braucht es auch die Leute, die was drauf haben, jetzt ganz banal gesagt. Inwiefern spielt das in seinen großen Plan quasi für Amerika mit rein?
Ich befürchte, dass sein großer Plan und Anführungszeichen eine sehr kurzfristige Vision ist. Sonst wäre es für mich auch nicht zu erklären, dass er den Kampf gegen den Klimawandel so beiseite liegen lässt, der ja, wie die Zahlen zeigen, schon jetzt den ökonomischen Wohlstand gefährdet und von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt noch mehr. Also es ist da schwer, in ihn hineinzublicken. Vielleicht plant er irgendwie eine dritte Amtszeit, aber selbst wenn er das vorhat, also seine Zeit ist endlich und die Auswirkungen dieser Maßnahmen, die wirklich großen wirtschaftlichen Auswirkungen, sind dann eher erst danach zu erwarten. Und ich würde ihm jetzt einfach mal unterstellen, dass er diesen Horizont einfach nicht mitbedenkt oder es ihm egal ist.
Ich finde auch immer faszinierend zu beobachten, an was für einem Punkt wir angekommen sind, dass wir Dinge wie eine dritte Amtszeit nicht mehr aussprechen, ohne, weiß ich nicht, einen Lachkrampf zu bekommen. Wir haben da einen Punkt erreicht, wo wir über sowas realistischerweise sprechen müssen, was schon irgendwie absurd ist in der Betrachtung. Vielleicht noch ganz kurz die Position Harvards an sich. Wie reagieren die Verantwortlichen in Harvard auf die Anfeindungen und welche Möglichkeiten haben sie, sich auch zur Wehr zu setzen?
Ja, der Präsident der Harvard University, Alan Garber, hat eben da angekündigt, und so hat er das auch durchgezogen, bei jedem Schritt wirklich rechtliche Beratung hinzuzuziehen und auch die Rechtsmittel einzulegen. Im Fall dieses Aufnahmestopps für internationale Studierende hat das ja auch schon eine erste Wirkung gezeigt, wo das dann vorübergehend mal gekippt wurde. Jetzt ist natürlich rechtliche Unklarheit, wie es jetzt weitergeht. Ein Vorteil ist sicher, dass Harvard ja eine sehr renommierte Law School hat. Viele der führenden Anwälte, Anwältinnen und Rechtsexpertinnen in den USA sind Harvard-Alumni, die jetzt natürlich sehr interessiert sind, ihrer Alma Mater da zur Seite zu stehen. Das darf man sicher auch nicht unterschätzen, dass Harvard da sicher sehr geballt mit Expertise aufwarten kann. Ja, und die Strategie ist einfach, das jetzt über den Rechtsweg zu entscheiden.
Die Frage ist natürlich auch, ob sich Donald Trump denn daran hält, oder?
Das ist dann die nächste Frage, ja.
Vielleicht noch abschließend, Tanja, welche Folgen, wir haben jetzt schon die Wirtschaft angesprochen, aber generell hat es denn für die Forschung und die Wissenschaft in den USA, ich meine, dass Länder, die in ein autoritäres Regime kippen oder auf dem Weg dorthin sind, wie es ja derzeit in den USA aussieht, haben immer das Problem, dass es einen gewissen Brain Drain gibt, weil sich die freie Forschung und Lehre einfach nicht verträgt mit autoritären Herrschern. Droht das jetzt auch in den USA?
Das bleibt meiner Meinung nach noch abzuwarten. Also ich denke, dass es jetzt schon recht unmittelbar Auswirkungen geben wird, auch in Bezug auf die Forschungsthemen und Forschungsfelder, die überhaupt beforscht werden. Wir haben heute viel über Harvard gesprochen, noch weniger über die drastischen Kürzungen bei der National Science Foundation, die eben eine sehr wichtige Rolle spielt bei der Förderung von Grundlagenforschung in den USA. Es gab auch dramatische Einschnitte bei den National Institutes of Health, wo eben viele Forschung im Bereich der Biomedizin auf Eis gelegt werden muss. Auch bei der Klimaforschung gibt es sehr große Einschnitte. Da gibt es auch Probleme damit, dass internationale Daten gar nicht mehr so verbreitet und ausgetauscht werden dürfen, wie das bisher der Fall war. Also ganz unmittelbar sind da inhaltliche Einschnitte in der Forschung in den USA zu erwarten, vor allem in Bezug auf Klima, Medizin, Gesundheit und Gender-Themen natürlich. Bezüglich Brain Drain, da stellt sich halt für viele die Frage, wohin gehen? Also in Europa gibt es die Offenheit, viele aufzunehmen, aber mit den finanziellen Ressourcen sieht es halt dann nicht mehr so gut aus. Das sind halt wirklich Weltklasse-Forscherinnen, die auch gewohnt sind, mit gut ausgestatteten Labors und Infrastruktur zu arbeiten. Und das wird eben die Frage sein, inwiefern Europa wirklich da sehr viel Geld bereit ist, in die Hand zu nehmen, um da attraktive Angebote zu schaffen.
Wäre das nicht vielleicht auch eine Chance für Europa, wenn man sagt, okay, wir nehmen jetzt wirklich einen großen Batzen Geld in die Hand, holen uns damit die besten Leute der Welt zu uns, bei uns könnt ihr frei und ohne Angst vor Repressalien forschen und wir machen Europa quasi zum Technologie- und Forschungsvorreiter?
Denke ich auch, dass das eine große Chance wäre. Ich finde auch, es sollte gemacht werden. Es ist eben die Frage in der angespannten wirtschaftlichen Situation, ganz speziell auch jetzt in Österreich und angesichts auch des Konsens, dass in Bezug auf die Verteidigung mehr investiert werden muss, inwiefern da der Ausbau von Forschungsmitteln wirklich geplant ist. Momentan ist es nicht budgetiert, nicht in Österreich und nicht in Europa. Also da ist man froh, wenn man so auf dem bisherigen Status weiterarbeiten kann, mit leichten Steigerungen vielleicht, weil man wirklich da in großem Stil Forschende aus den USA nach Europa holen will, bräuchte es dann doch sehr massive Budgetsteigerungen für den Wissenschafts- und Forschungsbereich.
Tanja, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch heute.
Gerne, danke für die Einladung.
Für heute sage ich danke fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft. Jeden zweiten Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Julia Sieker und diese Folge wurde von Florentina Ebner produziert. Bis zum nächsten Mal.
Harvard's academic year might be over, but the university's battle with Trump shows no sign of slowing down. Most everything the president has done so far is tied up in court. And the lawsuits could take months to shake out.
Mein Vorteil? Mehr Zeit für das, was zählt. Und was hörst du? ÖBB. Heute, für morgen, für uns.